Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Dienstag, der 31. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine – Die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Olaf Scholz war ja gerade in Brasilien und da hat er unter anderem erfahren, dass die Sicht auf den Ukraine-Krieg außerhalb der NATO nicht immer so ist, wie wir das betrachten. Und Brasiliens Präsident Lula hat sich da als Vermittler ins Spiel gebracht, hat gesagt, die Chinesen müssen mit anpacken, hat gesagt, hat auch sich sehr kritisch gegenüber Selenskyj und der Ukraine geäußert. Ist das eine erfolgversprechende Idee, zu sagen, jetzt müssen vielleicht andere große Nationen, die nicht unmittelbar in diesem Konflikt stecken, wie Brasilien und China ran und gucken, dass man doch irgendwie miteinander ins Gespräch kommt?
Also im Prinzip, ja, ist gut immer zu reden. Sie haben es schon gesagt, hier sind ganz wenige Akteure sind hier wirklich neutral. Also die Chinesen sind ja auch nicht neutral. Brasilien hat sich ja selber ganz gerne auch in den Kontext der sogenannten BRIC-Staaten gestellt. Also Brasilien, Russland, Indien, China als wichtige aufstrebende Mächte, die eine gewisse weltpolitische Bedeutung haben wollen. Die Frage ist, ändert das was an den handlungsleitenden Gewichten? Also warum sollte ich jetzt aufhören? Nur weil Präsident Lula mich am Telefon versucht zu bezirzen? Oder aber was haben wir denn anzubieten? Also was ändert die politische Rationalität, den Grund dafür, dass Russland meint, einen Krieg führen zu müssen gegen die Ukraine? Was könnte Brasilien anbieten? Was wäre das Interessante? Ich glaube, das ist die einfachste Frage. Außer ein nettes Telefonat. Das kann Olaf Scholz ja auch anbieten, aber offensichtlich ist vielleicht Olaf Scholz nicht so nett am Telefon. So, also, ne?
Naja, aber es hat ja schon einen gewissen Charme, wenn man sagt, wir haben eine festgefahrene Situation, alle haben sich eingegraben, jeder beharrt auf seiner Position und plötzlich kommen Akteure, Vermittler von außen hinzu, die irgendwie aufzeigen, was vielleicht, wo es vielleicht weitergehen könnte, wo sich was bewegen könnte und wo man dann sieht, dass die Alternative dazu ist, dass man diesen Krieg fortsetzt und am Ende gibt es noch viel mehr Tote, aber man ist in der Sache nicht viel weiter.
Ja, wir haben es ja aber nicht mit einer Schlägerei auf dem Schulhof unter Erstklässlern zu tun. Hier ist ein Typ aufgetreten, der heißt Wladimir Putin und hat gesagt, ich will euch alle umbringen. So, und jetzt kommt ein Verhandler und sagt, das verhandle ich dir weg. Hier tritt jemand an, der ganz klar sagt, ich will, dass diese Menschen nicht mehr existieren. Und dafür bin ich bereit, die in Grund und Boden zu bomben. Und das Einzige, was fehlte, war der richtige Psychologe. Entschuldigung, dass ich das jetzt so despektierlich sage, aber diese Idee, dass über die Auswechslung des Verhandlungsteams etwas geschieht, ist ja auch respektlos Putin gegenüber, der ganz klar gesagt hat, was er eigentlich erreichen will. Also da sehe ich jetzt noch nicht diese zauberhafte Wirkung, die jetzt ein neuer Verhandler ausmacht. Also wie gesagt, warum ändert sich durch die Auswechslung oder das Neureinbringen eines Verhandlers die politische Rationalität, die auf Seiten Russlands zum Krieg geführt hat. Oder aber auf Seiten der Ukraine dazu geführt hat, sich zu verteidigen. Sagt der Selenskyj jetzt, ah, jetzt habt ihr natürlich recht, also jetzt gebe ich einfach auf und ich erkläre das meinen Leuten, wir müssen die einfach aufgeben.
Ich bestreite eben keine Sekunde, dass Putin der Aggressor in diesem Konflikt ist. Und trotzdem hat es ja eine gewisse Rationalität zu sagen, wenn sich nach einem Jahr Krieg alle auf Positionen festgelegt haben, die so unversöhnlich sind wie ihre jetzt, die ja letztlich bedeutet, die Russen müssen alles aufgeben, was sie im Sinn gehabt haben. Und erst das kann die Grundlage für eine Lösung sein. dass es dann hilfreich sein kann, wenn einer von außen kommt und sagt, guck mal, kann es nicht irgendwie auch anders gehen? Und das heißt überhaupt nicht, dass man bestreitet, dass Putin der Aggressor ist, sondern dass man einfach sagt, so wie es jetzt läuft, läuft es auf einen langen, immer weitergehenden Krieg mit ungewissem Ausgang hinaus. Lass uns doch mal gucken, ob vielleicht was anderes geht.
Ja, also das würde unterstellen, wie gesagt, also jetzt, ob Putin der Aggressor ist oder nicht, nehmen wir mal raus. Das ist ja sozusagen so eine Art von Buhmann-Zuschreibung. Hat sich die Motivation Putins, das ukrainische Volk zu töten, geändert? Das ist doch die entscheidende Frage. Ist er bereit, davon abzurücken? Das hat er ja zu keinem Zeitpunkt signalisiert.
Sie haben in unserem letzten Podcast gesagt, dass die Entscheidung des Westens, Kampfpanzer zu liefern, nach Ihrem Eindruck den Punkt näher bringt, an dem Putin erkennt, dass er militärisch nichts gewinnen hat, kann und eine andere Lösung suchen muss. Jetzt deutet ja viel darauf hin, dass es ein großes Gemetzel geben wird im Frühjahr, wenn alle ihre Offensiven beginnen. Und gäbe es denn vielleicht eine Möglichkeit, dass man sagt, diese Erkenntnis von Putin kann man auch befördern, ohne dass dieses Gemetzel stattfindet und wieder sehr viele Menschen sterben. Sondern dass man sozusagen auf einem anderen Weg sagt, militärisch wirst du keine Möglichkeit haben und einen Weg findet, das irgendwie zu vermitteln.
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, dass das nicht möglich ist. Also auch wenn man jetzt sagt, also in der Konsequenz ist dieses Gemetzel, dass der Tod vieler tausender Menschen notwendig. Also wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, was wir nächste Woche ja nochmal etwas intensiver oder in zwei Wochen etwas intensiver machen wollen, wie viel Verlust Wladimir Putin schon eingefahren hat, dann müsste man sagen, okay, ja, aber was reicht das nicht? Ich glaube, man wird, so bitter das ist, diese Erkenntnis erst auf dem Schlachtfeld hervorbringen und vielleicht ist dann danach, wenn klar ist, okay, hier ist wirklich kein Staat mehr zu machen aus russischer Sicht, vielleicht ist dann die Möglichkeit da, dass Lula und auch der chinesische Präsident eine Möglichkeit haben zu fahren und zu sagen, so pass auf, also irgendwie kriegen wir die ganze Sache jetzt, vielleicht kriegen wir es jetzt endlich gewuppt. Aber ich glaube, die Erkenntnis ausgedrückt in Leichensäcken, die nach Russland nach Hause kommen, ich glaube, diesen Weg kann man leider, ist mein Eindruck, den kann man nicht abkürzen, so bitter das eigentlich ist. Aber das ist ja sozusagen letztendlich eine Frage über dann, wann ist der richtige Zeitpunkt für die Verhandlung, um solche Joker wie Lula einzusetzen. Zu sagen, so kann der jetzt vielleicht irgendwas bewegen. Das würde aber auch nochmal bedeuten, dass er tatsächlich da sozusagen interessensfrei ist. Und das muss man sehen, ob er das wirklich ist. Das deutet sich zurzeit nicht so super an.
Ich habe mit Interesse verfolgt, dass Zelensky in seiner Ansprache gesagt hat, dass irgendwie der Sieg der Freiheit erst vollständig ist, wenn keine einzige Ruine in der Ukraine zurückbleibt. Und man kann das so verstehen, dass es vielleicht auch eine zarte Andeutung von Kompromissbereitschaft ist, unter der Bedingung, dass es sehr umfassende Zusagen für den Wiederaufbau gibt, dass man vielleicht auch das so, wie Scholz sagt, man darf nichts über den Kopf der Ukraine hinweg machen, aber dass auf der anderen Seite man ihnen etwas geben kann, was sie dazu bringt, dass sie vielleicht eine Art von Kriegsbeendigung zustimmen, die sie sonst so nicht zustimmen würden.
Also ich habe es ein bisschen anders verstanden. Ich habe es verstanden als, okay, wir müssen jetzt schon anfangen, darüber nachzudenken, wie der Wiederaufbau organisiert wird, damit es keine, wie soll man sagen, keine Ruinen à la, weiß nicht was, Afghanistan oder so gibt, ne? Also ein Land, das brach liegt und in dem es nicht weitergeht. Ich meine, die Ukraine ist ein Land auf dem Weg nach Europa gewesen und wirtschaftlich, gesellschaftlich, politisch extrem erfolgreich, dass man daran anknüpfen will und das am besten am Tag Null nach Kriegsende, kann ich total verstehen. Ob das Verhandlungsmasse bedeutet, ist eine Verhandlung zwischen der ukrainischen Regierung und ihrer Gesellschaft und all den gesellschaftlichen Kräften, die da drin sind. Denn also das jetzt sozusagen anzunehmen und eine Art Deal zu machen, ich überspitze jetzt, wir hören in 4 Wochen auf und dafür kriegen wir mehr Geld für den Wiederaufbau. Da kann man die Rechnung ja nicht ohne den Wirt machen. Und das ist halt die Bevölkerung in dem Zusammenhang. Denn täte man das, täte Zelensky das, dann würde das bedeuten, dass er relativ schnell eine Opposition hat, die ihn möglicherweise absetzt. Also ich glaube, was wir nicht unterschätzen dürfen, ist, dass die Durchhaltefähigkeit der Ukraine zurzeit als Gesellschaft auch darauf aufbaut, dass man sich eingeschworen hat, nicht nur auf dem politischen, sondern auch auf dem militärischen Sieg. In einer solchen Stimmung zu sagen, ach so, ich habe ja übrigens hier einen kleinen Kompromiss verhandelt, ist, glaube ich, extrem schwierig. Und das ist, glaube ich, ein viel wichtigerer Fingerzeig auf den wachsenden kulturellen Unterschied zwischen der deutschen Gesellschaft und der ukrainischen Gesellschaft, dass hier gerade in der Ukraine eine heroische Gesellschaft aufwächst, die einen Mythos des Sieges wahrscheinlich später haben wird. Und wir mit diesem Mythos des Sieges überhaupt nicht einhergehen und, passt in diese Woche, das auch nicht können, weil dieses Land, Deutschland, sich nicht selbst befreit hat und auch die Juden nicht selbst befreit hat. Wir sind im Grunde genommen doppelt beschämt durch ein Land, das möglicherweise sich von einem riesig großen Aggressor mit unserer Unterstützung befreit, was wir ihm niemals zugetraut hätten. Und das wird für den Wiederaufbau nicht nur nicht politisch, sondern atmosphärisch ein riesiges Problem werden.
Sie haben jetzt eine sehr positive Perspektive auf diesen Heroismus. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch irgendwie was Überschießendes, was Emotionales, was Irrationales. Was natürlich auch bedeutet, dass wenn wir Kriegswaffen von unfassbarer Wirkungskraft denen liefern, wir eigentlich nicht darauf vertrauen können, dass sie bei dem Einsatz dieser Waffen immer auch unsere Interessen im Sinn haben. Also es kann ja durchaus sein, dass, es gibt gerade eine Debatte über die Lieferung von Kampfflugzeugen, die von der Ukraine durchaus auch so eingesetzt werden, dass es eben nicht streng nach unserem Wunsch geht, nicht Kriegspartei zu werden. Und vielleicht wird ja diese Gefahr auch reflektiert darin, dass Joe Biden eher im Nebensatz gesagt hat, es gibt keine F-16 für die Ukraine.
Ja, also die Lieferung von Kampfflugzeugen ist wie die Lieferung von Kampfpanzern. Niemand wird Kriegspartei. Was Wladimir Putin darüber denkt, ist, glaube ich, dem unbenommen. Zum Heroismus. Was mir dabei wichtig ist, ist einfach nur das kulturelle Gap, das größer wird, klar zu machen. Ich finde das nicht positiv. Da bin ich, ich unterstelle das jetzt mal, so deutsch wie Sie. Ich sehe bloß, und das ist natürlich für einen Konfliktforscher immer wichtig, dass da, wo kulturelle Unterschiede größer werden, auch Konfliktpotenziale größer werden und damit die Möglichkeit der Einigung dann einfach geringer wird. Ne? Das ist, glaube ich, in dem Zusammenhang wichtig. Also ist mir wichtig, da jetzt schon einen Fingerzeig zu geben auf diese schwierige Situation, auf die wir möglicherweise zulaufen. Also wir haben im Diskurs immer wieder diese Idee, die Ukrainer, die laufen mit unseren Waffen dann davon und marschieren auf Moskau. Je komplexer das Waffensystem, umso einfacher knipsen sie das Licht aus. Das ist auch so. Also bei den Kampfpanzern ist das noch so, dass sie über die Versorgung mit Ersatzteilen und Munition das Licht ausknipsen können. Bei Kampfflugzeugen, die immer stärker softwarebasiert sind, ist das so, dass sie über die Software das Licht ausknipsen können. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema zuvor zurück. Und wir gehen ja mal davon aus, dass es informelle Absprachen gibt, dass es eben keinen Marsch auf Moskau gibt, der auch totaler Wahnsinn wäre, ist überhaupt nicht leistbar. Aber diese Angst gibt es in einigen Bevölkerungen schon. Jetzt nehmen wir mal an, dass es dazu eine Absprache gibt unter den Regierungen inklusive Selenskyj und dass man gesagt hat, ja, das ist so. Dann weiß Selenskyj auch, was die rote Linie in diesem Zusammenhang ist. Dass vereinzelte Angriffe auf russische kritische Infrastruktur, militärische kritische Infrastruktur auf russischem Staatsgebiet okay ist, aber natürlich nicht das wahllose Schießen à la Moskau auf irgendwelches russisches Staatsgebiet. Macht auch keinen Sinn, weil so zahlreich sind dann die Bomben und Raketen auch nicht, die die Ukraine aus dem Westen bekommen hat. Da muss man schon noch sparsam sein.
Herr Melling, ich glaube, wir belassen es dabei. Es war ein etwas untypischer Podcast. Mich hat es sehr gefreut. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und bis Freitag. Tschüss.
Tschüss, bis Freitag.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Kachava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Kachava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to kachava.com and use code NEWS for 15% off. That's kachava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.